Einen schönen Tag allerseits. Ich begrüße Sie zur 11. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft, die im April 2022 erschienen ist. Mein Name ist Carsten Schuld und ich mache diesen Podcast. In der ersten Sektion werde ich eine recht kurze Studie besprechen, zu der Frage, ob Studierende voraussagen können, wie sie im nächsten Semester die Bibliothek ihrer Hochschule nutzen werden. Turns out, das können sie recht gut. In der zweiten Sektion dann ein rabiater Themenwechsel. Es wird in ihr darum gehen, wo Bibliotheken und Wissensordnung von Bibliotheken in lesbischen Coming-out-Texten vorkommen. Sektion 1. Graduate students in public health predict the actual usage of different library services and resources quite accurately. Das klingt wie ein Zitat, ist aber der Titel und gleichzeitig auch das Ergebnis des ersten Textes, den ich heute besprechen möchte. Es ist eine eigentlich ganz kleine Studie, aber wenn man die Ergebnisse in anderen Bibliotheken reproduzieren kann, dann doch eine mit einem großen potenziellen Einfluss auf die Bibliothekspraxis. Also vorneweg die bibliografischen Daten. Titel des Textes ist, wie gesagt, Graduate Students in Public Health Predict the Actual Usage of Different Library Services and Resources Quite Accurately. Autor ist John P. Bourgeois. Erschienen ist es im Health and Information Libraries Journal, Jahrgang 29, 2022, Ausgabe 1, Seiten 1 bis 11. Bourgeois ist Bibliothekar an der Tufts University in Massachusetts, wo die Studie auch durchgeführt wurde. Die Hauptfrage war, wie gut Studierende vorhersagen können, wie sie im nächsten Semester die Bibliothek und deren Angebote nutzen werden. Gleichzeitig ging es auch darum, ob sich diese Vorhersagen während des Semesters verändern. Studierende, darauf weist Bourgeois hin, kommen mit ihren jeweils eigenen Bibliothekserfahrungen in die Hochschule. Sie wissen, wie sie bislang Literatur in Bibliotheken genutzt haben. Auch wenn eine Bibliothek für sie vielleicht neu ist, ist es doch selten die erste Bibliothek, die sie nutzen. Wenn jetzt die Vorhersagen, die Studierende über ihre Bibliotheksnutzung im nächsten Semester aufgrund dieser Erfahrung machen, einigermaßen korrekt sind, hätte das Konsequenzen für Bibliotheken. Diese könnten dann ihre eigene Arbeit und die Nutzung ihrer Angebote besser planen, wenn sie darauf vertrauen könnten, dass solche Vorhersagen gut zutreffen. Es würde aber auch bedeuten, dass vielleicht vieles, was Bibliotheken versuchen, um die Nutzung von Angeboten zu motivieren, wenig Effekte hat. Zumindest kurzfristig würde sich das, sagen wir mal, Bibliotheksverhalten der NutzerInnen dann nicht ändern, sondern dann vor allem durch deren vorhergehende Erfahrung mit Bibliothek und Literatur bestimmt sein. Die Methode für diese Studie war recht einfach. Es wurden zwei kurze Umfragen gemacht. Einmal in der Einführungswoche und einmal am Ende eines Kurses im ersten Semester, den die Bibliothek durchführt und der für alle Studierenden obligatorisch ist. In der Umfrage wurden auch nur ganz wenige Fragen gestellt, die mittels Anklicken zu beantworten waren. Die finden sich alle im Anhang des Artikels. Man kann selbstverständlich diskutieren, ob das überhaupt ausreichend Daten liefert, um die gestellten Fragen zu beantworten. Und ja, auf der einen Seite muss man vorsichtig sein, die nicht überzuinterpretieren. Auf der anderen Seite ist der Aufbau aber so einfach und gut dokumentiert, dass viele Bibliotheken ihn jetzt ohne Probleme reproduzieren können, solange sie irgendwie am Anfang und am Ende des Semesters an die Studierenden herankommen. Das gilt nicht für alle Bibliotheken und Hochschulen, aber doch für viele. In der konkreten Studie von Bourgeois waren es dann selbstverständlich konkrete Studierende in einem konkreten Setting. Es ging um Graduate Students, also solche, die einen Master anstreben im Bereich Public Health an der Tufts University. Man kann dadurch aber einen direkten Vergleich zwischen dem ersten und dem zweiten Service ziehen, auch wenn es nicht unbedingt die gleichen Studierenden waren, die jeweils geantwortet haben. Jetzt, trotz all dieser Einschränkungen, was waren die Ergebnisse? Das erste stand ja schon im Titel. Die Studierenden konnten recht gut vorhersagen, wie sie im Semester die Bibliothek nutzen würden. Beispielsweise schätzten 74% zu Beginn, dass sie den ruhigen Ort Bibliothek nutzen würden und 71% taten es dann auch. Oder 43% gaben an, dass sie E-Books nutzen werden, 41% taten es. Der Unterschied zwischen Vorhersage und tatsächlicher Nutzung war minimal. Das galt auch für die Schwierigkeiten, die erwartet wurden und Schwierigkeiten, die dann eintraten. Beispielsweise vermuteten ungefähr so viele Studierende, dass sie Probleme dabei haben würden, die gewünschten Medien zu recherchieren und zu finden, wie dann auch tatsächlich Probleme dabei hatten. Der einzige Unterschied war, dass Studierende am Ende des Semesters feststellten, dass sie viel mehr Schwierigkeiten dabei hatten, die notwendige Zeit zu finden, um die Angebote der Bibliothek zu nutzen, als dies am Anfang des Semesters vermutet wurde. Bourgeois fragte auch, wie sich die Studierenden am Ende des ersten Semesters vorstellen, wie sie die Bibliothek dann im zweiten Semester nutzen werden. Hier zeigten sich dann Veränderungen. Studierende stellten sich vor, dass sie dann im zweiten Semester mehr den ruhigen Ort Bibliothek nutzen würden. Ebenso, dass sie viel mehr elektronische Medien sowie die Drucker in der Bibliothek benutzen werden. Und dafür einigermaßen weniger gedruckte Medien als im ersten Semester. Interessant wäre natürlich, ob das wirklich so eingetreten ist. Aber das geplante zweite Semester war dann konkret das erste Semester in der Pandemie. Insoweit wäre dann eh alles anders gewesen, wenn Daten erhoben worden wären. Interessant ist aber auch die Frage, wo denn diese Veränderungen in den Vorstellungen der Studierenden herkommen. Es scheint zumindest, aber das muss dann empirisch überprüft werden, dass es die konkrete Erfahrung mit der Bibliothek und dem Studium war. Die Bibliotheksbiografie der Studierenden veränderte sich während des ersten Semesters und somit vielleicht auch die Bibliotheksnutzung. Was kann die Bibliothekspraxis aus diesen Ergebnissen lernen? Wieder einmal scheint mir, der tatsächliche Wert der Studie liegt vor allem darin, dass hier ein Prototyp für andere Bibliotheken vorgelegt wird. Die Umstände sind in anderen Hochschulen und Bibliotheken andere. Aber die Umfragen und die Auswertung lassen sich einfach reproduzieren. Man sieht an den Ergebnissen, dass es sich auch lohnt. Und, wie schon gesagt, einfach gemacht wird es auch dadurch, dass die Fragebögen mitgeliefert werden. Die muss man jetzt eigentlich nur noch übersetzen, wenn man sie nicht gleich in Englisch benutzen will. Relevant ist hier, dass in der Umfrage nicht danach gefragt wird, wie vielleicht die Zukunft der Bibliotheken aussehen soll oder welche Angebote vielleicht in Zukunft genutzt werden könnten. Vielmehr wird nach konkreter Nutzung schon vorhandener Angebote gefragt, und zwar nicht über eine irgendwie in der Ferne liegende Zukunft, sondern für einen überblickbaren Zeitraum. Dafür scheint es sich zu lohnen, solche Fragen zu stellen. Ich kann nur aufrufen, das auch in Bibliotheken im Dachraum mal zu versuchen. Falls sich die Ergebnisse auch hier zeigen, würde das für die Bibliothekspraxis Folgendes bedeuten. Erstens, die Nutzung einer Bibliothek und ihre Angebote lässt sich von den Nutzerinnen zumindest für einen bestimmten Zeitraum vorhersagen. Man kann mit diesen Einschätzungen planen. Zweitens, die Nutzung ändert sich nicht so schnell, wie man sich das implizit durch Schulungsangebote oder Werbemaßnahmen erhofft. Aber, wenn man das weiß, kann man die eigenen Hoffnungen auch realistisch halten. Drittens, die Nutzung einer Bibliothek scheint sich vor allem durch Erfahrung der NutzerInnen mit der Bibliothek selber zu verändern. Kontinuierliche Angebote haben einen langfristigen Effekt. Bibliotheken fragen heute ihre NutzerInnen oft nach Dingen, die diese eigentlich gar nicht wissen können. Wie soll eine Bibliothek in 5, 10, 20 Jahren sein? Werden Sie, die NutzerInnen, ein Angebot, das Sie noch gar nicht kennen, nutzen? Was wird passieren, wenn ein Angebot verändert wird? Dazu gibt es ständig Umfragen, Fokusgruppen und so weiter. Die Erfahrungen damit scheinen mir durchwachsen. Was Bourgeois zeigt, ist, dass man aber recht gut danach fragen kann, wie NutzerInnen selber Angebote nutzen werden, die sie schon kennen. Die Ergebnisse von solchen Fragen kann man im Bibliotheksalltag dann auch gut nutzen. Interlude. Die neue Ausgabe der 0277 Zeitschrift für Bibliothekskultur ist erschienen. Sie besteht aus einem Editorial und 4 Artikeln zum Schwerpunkt Kinder und Jugendliche in Bibliotheken und Medienforschung. Zu finden ist sie unter 0277.pubpub.org. Ich habe letztens erstaunt festgestellt, dass nicht allen KollegInnen bewusst ist, was diese Zeitschrift besonders macht. Aber es gibt keinen Call for Paper und man kann auch nicht einfach so Artikel einreichen. Vielmehr entscheidet die Redaktion über den Schwerpunkt und lädt dann direkt dazu ein, einen Text zu schreiben. Man kann das also schon fast als eine Auszeichnung ansehen, wenn man eine Mail von der 0277-Redaktion erhält. Aber seit ich das festgestellt habe, überlege ich auch, ob es sinnvoll wäre, mal eine Übersicht zum bibliothekarischen Bibliothekswesen im Dachraum zu schreiben. Oder halt im Podcast unterzubringen. Aber das wäre ein Projekt für die Zukunft. Sektion 2. Okay, der zweite Text, den ich heute vorstellen möchte, kommt aus der Literaturwissenschaft mit einem starken Anteil postmoderner Theorie und auch Gender- und Queer-Studies. Das ist nicht unbedingt Bibliothekswissenschaft, aber es ist Wissenschaft über Bibliotheken. Und, wie ich am Ende dieser Sektion hoffentlich zeigen kann, auch eine Arbeit, aus der Bibliotheken etwas lernen können. Es braucht aber vielleicht ein bisschen, bis wir da ankommen. Bleiben Sie bei mir. Es geht um den folgenden Artikel. Library Fever, Lesbian Memoir and the Sexual Politics of Order. Von Ben Nichols, erschienen als einer der latest articles, also noch ohne Heftnummer und so weiter, in der Zeitschrift Textual Practice. Die Tradition, in der sich dieser Text einordnet, wird schon im Titel angedeutet. Library Fever ist selbstverständlich eine Referenz auf all die Texte, die sich auf das Buch Archive Fever von Jacques Derrida beziehen. Bei Derrida geht es vor allem um eine freudsche Analyse des Archives als Ort, an dem durch Ordnung und Sammlung Begehren und gleichzeitig durch ein Abarbeiten an dieser Ordnung Identität erzeugt wird. An diesem Themenkomplex von Ordnung, Sammlung, Vergänglichkeit, Begehren und Identität haben sich jetzt schon so viele Texte abgearbeitet, dass ein eigener Theoriekosmos entstanden ist, in den sich Nichols mit seiner Arbeit auch einordnet. Aber halt mit Bezug auf Bibliotheken. Und nicht unbedingt mit direktem Bezug zu Derrida, sondern auf Teile dieses Theoriekosmoses. Es geht im Text von Nichols grundsätzlich immer auch um Identität, genauer lesbische Identität, um Begehren und um Struktur. Um Struktur von Wissen, aber auch um andere Strukturen. Oder anders gesagt, der Text passt auch in diesen Theoriekosmos. Gleichzeitig ist es eine literaturwissenschaftliche Arbeit. Das zeigt sich darin, dass A als Untersuchungsgegenstand auf publizierte Texte fokussiert wird, dass B, Entschuldigung, immer wieder vom eigentlichen Thema abgekommen wird und stattdessen weitergehende Diskussionen aus der Literaturwissenschaft und den Gender/Queer-Studies aufgegriffen werden und C, auch durch einen Zugang zu den untersuchten Texten, welcher Theorie und die Diskussion anderer Positionen favorisiert. Und trotzdem, nochmal, lässt sich für Bibliotheken etwas aus ihm lernen. Wie gesagt, bleiben Sie bei mir. Also, der Ausgangspunkt der Arbeit von Nichols ist folgender. In einer ganzen Anzahl von Büchern, die heute als Basistexte für die Ausprägung lesbischer Identitäten in den 1980er und 1990er Jahren verstanden werden, kommen Bibliotheken vor. Sowohl die Ordnung von Wissen in Bibliotheken als auch konkret Bibliotheken als Leseort oder als Arbeitsplatz von Bibliothekarinnen. Die Texte, um die es geht, sind alles Texte, die für Menschen wichtig waren, damit diese selbstbestimmt eine lesbische Identität ausprägen konnten. Diese Beobachtung, dass in den Texten sehr oft Bibliotheken vorkommen, steht allerdings quer zur aktuellen Theorieentwicklung, auf die sich Nichols bezieht. In dieser wird eher betont, dass queere Identitäten oder Lesarten von Text sich gerade gegen existierende Wissensordnungen stellen oder, wie das dann gerne geschrieben wird, diese durchqueren wollen und nach anderen Verbindungen in diesen Wissenssammlungen suchen. Zwei recht aktuelle Bücher, die dies machen und die Nichols auch erwähnt, sind Wild Things, The Disorder of Desire von 2020 von Jack Halberstam und von Melissa Adler, Cruising the Library, Perversities in the Organization of Knowledge, erschien 2017. Die Frage im Artikel ist jetzt praktisch, was aus diesem Widerspruch zu machen ist. Nichols geht eine Anzahl von Texten durch und diskutiert anhand dieser jeweils, wie und wo in diesen Bibliotheken vorkommen und welche Bedeutung Bibliotheken in diesen Texten jeweils haben. Ich würde mich schwer tun, wenn ich an dieser Stelle wie sonst immer sagen sollte, wie dies methodisch funktioniert. Es ist eher wirklich eine Diskussion im Rahmen der aktuellen Theorieproduktion. Man kann das bestimmt positiver deuten als wildes Denken oder so. Und es scheint mir typisch für diese Art von Arbeiten. Aber vielleicht ist meine Vermutung, dass das nicht so richtig methodisch ist, ja auch ein Grund, warum meine wissenschaftliche Karriere bislang in der Bibliothekswissenschaft stattfand und nicht in den Gender Studies, die ich auch mal studiert habe und in denen solche Artikel wie der von Nichols eher vorkommen. Anyway, die Texte, die Nichols für seine Analyse heranzieht, sind zuerst die Anthologien, The Coming Out Stories, herausgegeben 1980 von Susan J. Wolfe und Julia Penelope Stanley, The Lesbian Thought, herausgegeben 1985 von Margaret Kruschenk und Testimonies 1988 editiert von Sarah Holmes. Das sind alles Sammlungen von Kurzgeschichten und autobiografischen Berichten über das Coming Out von Frauen, die Frauen lieben. Anschließend bespricht er die Autobiografie von Audre Lorde, Sami, A New Spelling of My Name, publiziert 1982. Und zuletzt die Graphic Novel Fun Home von Alison Bechtel. Diese ist 2006 publiziert und auch eine Autobiografie. Grundsätzlich, selbstverständlich, sind diese Publikationen ausgewählt, weil hier Bibliotheken vorkommen. In den Anthologien nicht immer in allen Beiträgen, aber in vielen. Ansonsten sind sie, vielleicht mit Ausnahme der Grafiknovel, insoweit relevant, dass sie alle sowohl in der Literaturwissenschaft als auch in den Gender/Queer-Studies oft diskutiert werden. Die Theorierichtung, in der sich Nichols verortet, hat ihre verständliche Abneigung gegen jede Form von Kanon und auch dagegen mittels Zitationsanalysen oder so Aussagen darüber zu machen, welche Texte mehr Bedeutung haben als andere. Aber man kann schon sagen, dass sie alle, well, einigermaßen bekannt sind. Sami wird, würde ich sagen, öfter besprochen als die anderen, auch weil Lord nicht nur ihre lesbische Identitätsfindung diskutiert, sondern auch die als afroamerikanische Aktivistin. Aber vielleicht ist das auch nur mein Eindruck. Lord hat in Berlin gelebt und gearbeitet, ich habe dort studiert. Eventuell ist Lord auch einfach mehr diskutiert worden, dort, wo ich ausgebildet wurde, weil es einen lokalen Zusammenhang gab. Ansonsten ist an der Auswahl schnell sichtbar, auch wenn Nichols das nicht bespricht, dass es um US-amerikanische Publikationen geht. Es sind Texte über das lesbische Coming-out im US-amerikanischen Kontext. Die Bibliotheken, um die es geht, sind US-amerikanische. Nur Nichols, der ist zumindest aktuell in Großbritannien tätig. Aber gehen wir dazu über, was die Texte über Bibliotheken sagen. Wie angedeutet, geht es in der Diskussion bei Nichols immer auch um anderes. Und manchmal muss man bis zur nächsten Teilüberschrift springen, damit der Autor wieder zum Thema Bibliotheken und Wissensordnung zurückkommt. Aber diese Ungeduld ist dann auch unserem Fokus hier in diesem Podcast geschuldet. Wir wollen vor allem über Bibliotheken sprechen, was wir jetzt eine ganze Weile nicht gemacht haben. Machen wir das. Also, folgende Themen kommen in diesen autobiografischen Texten immer wieder vor. Erstens, Bibliotheken und ihre Informationsstruktur boten einen Ort zur Entwicklung der eigenen lesbischen Identität der Autorinnen, insbesondere in deren Jugend. Bibliotheken bieten grundsätzlich einen Zugang zu Wissen, aber vielleicht nicht immer so wie angedacht. Mehrfach kommt vor, dass Bibliotheken bestimmte Inhalte gerade erst dadurch verfügbar machen, dass sie von ihnen als Informationen wie andere Informationen auch verstanden werden und nicht als besonders bedeutungsvoll für lesbisches Begehren. Die Institution Bibliothek macht durch ihre Funktion, jede Information praktisch gleich zu behandeln, ansonsten verbotenes oder verstecktes Wissen zugänglich. In den Texten kommt immer wieder vor, dass Frauen versteckt in Lexika, medizinischen Handbüchern, Ratgebern und so weiter erst Wissen über den weiblichen Körper, weibliche Sexualität und Frauengesundheit fanden, das ihnen überhaupt ermöglichte, über sich selber und ihr Begehren nachzudenken. Wichtig ist auch die bibliothekarische Ordnung. Also konkret, dass Bücher direkt zugänglich sind und thematisch nebeneinander aufgestellt werden. Das ermöglichte es vielen Frauen, diese überhaupt erst zu entdecken, insbesondere wenn sie auf sich allein gestellt waren beim Finden von Informationen. Zweitens sind Bibliotheken in vielen Texten Orte, an denen Frauen andere Frauen liebende Frauen vermuten. Immer wieder gibt es die Vermutung, dass bestimmte Bibliothekarinnen lesbisch wären. Und in vielen Fällen in diesen autobiografischen Geschichten stimmt das dann auch. Drittens prägt für viele der Frauen, die die untersuchten Texte geschrieben haben, die Identität als Bibliothekarin einen spezifischen Zugang zu ihrem Aktivismus. Audre Lorde sticht hier heraus, weil es noch einigermaßen bekannt ist, dass sie selber Bibliothekarin war, inklusive bibliothekarischer Ausbildung. Aber sie war nicht die Einzige. Lorde identifiziert in ihrem Aktivismus oft Informationsdefizite, die angegangen werden müssten, was wirklich ein sehr bibliothekarisches Denken impliziert. Sie verstand Bücher und Informationen als Werkzeuge der Befreiung. Bei ihr und anderen Aktivistinnen findet sich dann auch das Erstellen von Listen, von Biografien, von Wissen als Werkzeug politischer Arbeit. Was die Bibliothek, so Nichols, durch ihre Ordnung auch vermittelte, war die Bedeutung von Geschichte in dem Sinne, dass Wissen einer Generation von Aktivistinnen an die nächste Generation vermittelt werden muss. Hier schließt er von den Darstellungen in den untersuchten Texten zur Praxis, Archive und Bibliotheken aktivistischer Communities anzulegen. Im Dachraum wären das zum Beispiel die vielen Frauen-Lesben-Archive und Bibliotheken, die im IDA-Dachverband organisiert sind. Und dann, das geht mit dem zweiten Punkt einher, Bibliotheken waren auch als Arbeitsort, an dem stetig Lohn verdient werden kann, der dann politischen Aktivismus überhaupt ermöglicht, immer wieder wichtig. Viertens kommen Bibliotheken in den autobiografischen Texten oft als feste Struktur vor, sowohl als Orte als auch als Wissensordnung, auf die man sich verlassen kann und in die man zurückfallen kann, beispielsweise als Rückzugsort. Okay. Ich hatte versprochen, anzusprechen, was Bibliotheken aus dieser Arbeit lernen können. Ich denke, einiges ist auch so klar geworden, aber ich gehe das mal Punkt für Punkt durch. Es zeigt sich, dass Autobiografien einen Einblick darin geben können, wie Bibliotheken wahrgenommen und genutzt werden. Sicherlich immer idealisiert, so wie Autobiografien halt sind. Nichols geht es um Texte, in denen es vor allem um lesbisches Coming-out geht. Gerade weil dort das Vorkommen von Bibliotheken der gängigen Theoriediskussion in seinem Forschungsfeld widerspricht. Fair enough. Aber ich denke, man kann zumindest mal schauen, ob dies für andere Autobiografien auch gilt. Eventuell stimmt das ja nur für bestimmte Autobiografien von bestimmten Gruppen von Personen. Aber auch das wäre ja mal ein interessantes Ergebnis. Interessant ist aber auch die Widersprüchlichkeit, die Nichols aufzeigt. Die Struktur von Wissen und der doch recht durchstrukturierte Raum Bibliothek können eine Gefahr für Identitätsbildung sein. Ordnung erzeugt immer Ausschluss. Und zum Beispiel für das Thema Dekolonisierung gibt es ja gerade eine Reihe von Diskussionen im Bibliotheks- und Archivwesen dazu. Daran wird sich auch in der Literaturwissenschaft abgearbeitet. Aber gleichzeitig bietet diese bibliothekarische Ordnung offenbar auch Möglichkeiten für die produktive Nutzung bei der Identitätsbildung von Personen. In vielen der untersuchten Texten finden Frauen erst durch die Ordnung und Stabilität, die die Bibliothek bietet, Zugang zu Wissen und einen Ort, um diesen Zugang zu Wissen auch zu nutzen, um mit diesem Wissen dann ihr eigenes Begehren zu kontextualisieren und ihre Identität bilden zu können. Dazu muss es selbstverständlich auch eine Offenheit bei der Nutzung geben. Aber offenbar bieten Bibliotheken diese Offenheit. Gerade, wenn auch nicht unbedingt geplant, dadurch, dass sie potenziell alles als Information verstehen und Informationen ohne großen Unterschied immer wieder gleich anbieten. Das ist ja das Ergebnis von routinierten Arbeitsstrukturen in Bibliotheken. Dieses Framing ermöglicht dann NutzerInnen offenbar in vielen Fällen erst eine eigenständige Nutzung. Eventuell war das in den 1980ern oder früher anders als heute. Aber zumindest damals hatten auch die in Freihand systematisch aufgestellten Bestände ihre Bedeutung für, in Anführungsstrichen, Entdeckung. Bibliotheken vermitteln offenbar auch die Erfahrung, wie wichtig es für Gruppen von Menschen sein kann, Wissen an die nächste Generation aus der jeweiligen Gruppe zu übermitteln oder Wissen früherer Generationen kennenzulernen. Das sind ja dann die meisten der Entdeckungen, die so in Bücherregalen gemacht werden. Gerade bei öffentlichen Bibliotheken, die ja keine Sammlungen aufbauen, mag das erstaunen. Aber offenbar sind sie trotzdem immer wieder ein Vorbild. Das kann man dann auch, wenn man will, verstärken. Die Arbeit mit Communities als die Weitergabe von Wissen zwischen Generationen verstehen und unterstützen in dieser Richtung. Und interessant ist auch immer, was nicht vorkommt, obgleich man es erwarten würde. Das Thema Zensur fehlt. Die Autorinnen der untersuchten Texte kommen alle irgendwie an Informationen und wenn sie erst im Lexikon nachschlagen müssen. Dieser oft leider berechtigte Fokus auf Zensur und Versuchen, den Zugang zu Büchern einzuschränken, scheint eher eine bibliothekarische Frage zu sein. Also etwas, was Bibliotheken umtreibt. Das ist dann wieder ein Beitrag zu der Frage, was die Identität von Bibliotheken ausmacht. Offenbar auch, mehr als andere über das Thema Zensur nachzudenken. Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft angelangt. Ich hoffe, Sie interessieren sich auch für die folgenden Episoden. Bis dahin, stay by.